This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaella Höfner. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. In der heutigen Folge geht es um die erste Frau, die First Lady im Dritten Reich. Ein Porträt über Magda Goebbels. In der vorletzten Folge ging es bereits um ihren Mann, den Propagandaminister Josef Goebbels. Hört jetzt rein, um etwas über Magdas Kindheit und Jugend, ihren Aufstieg, ihre Heirat bis hin zum Kindsmord im Führerbunker am 1. Mai 1945 zu erfahren. April 1945. Das Klopfen an der Tür ist sanft, beinahe wie ein Flügelschlag eines Insekts. Ich weiß, wer vor der Tür steht. Und ich erwarte bereits sein Kommen. Herein, sage ich mit fester Stimme und die schwere Tür schwingt auf. Guten Abend, Frau Goebbels. Der Mann schließt die Tür, so leise aber bestimmt, als würden die Worte, die ihn gleich erwarten, niemals nach außen dringen. Meine Hände zittern nicht, als ich sie ineinander verschränke. Sie sind ruhig wie ein Uhrzeiger. Durch die Wände dringt das Dröhnen des Dieselmotors herein. Sie wollten mich sprechen? Ganz wohl, Doktor. Vor mir steht Helmut Kunz in seiner schneidigen Uniform. Er ist kurz nach uns hierher gekommen und hält wie Josef und ich dem Führer die Treue. Meine Augen bleiben auf sein Abzeichen hängen und tauchen dann aber in seine. Ist Ihnen nicht wohl? Als Zahnarzt ist er natürlich besorgt um meine Gesundheit. Nein, nein, alles gut. Ich habe eine ganz andere Bitte an Sie. Er leckt sich kurz über die Lippen. Natürlich, sagt er, bevor er meine Frage kennt. Die Russen sind nur noch wenige Straßen von hier entfernt, leite ich das Gespräch ein. Die Stimmung unter der Erde hier ist gekippt, das haben Sie sicher selbst bemerkt. Alle Gespräche kreisen nur noch um ein Thema. Wie gelingt es einem, möglichst schnell in den Tod zu gehen? Frau Goebbels? Fragt Kunz vorsichtig. Sie haben doch nicht vor, ich kann es kaum ertragen, wenn sich Josef mit unserem Führer darüber unterhält. Zyankali? Ein kurzer, aber grausamer Tod. Ersticken. Oder aber erschießen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir selbst eine Kugel in den Kopf jage. Meine Augen halten ihn gefangen wie der Kiefer einer Schlange. Seine Schuhspitzen wippen auf und ab. Langsam dämmert ihm, was ich von ihm will. Der Führer hat Ihnen sicherlich angeboten, die Stadt zu verlassen. Sie kommen durch, ganz bestimmt, die Kinder. Ja, die Kinder, schneide ich ihm das Wort ab. Ihre Gesichter erscheinen vor meinem inneren Auge. Und ich muss meine ganze Kraft aufnehmen, um nach außen hin stark und unerschütterlich zu wirken. Die Kinder toben hier durch die kahlen Gänge, als wären sie noch immer draußen unter blauem Himmel. Sie lachen und tollen und singen. Wie oft konnten sie dadurch unseren Führer aufmuntern? Ein Bombeneinschlag lässt die Decke zittern. Wieder sind sie schneller als ein Sekundenzeiger. Meine Entscheidung steht. Sie ist endgültig, unwiderruflich. Welche Entscheidung, Frau Goebbels? Es muss getan werden. Das bin ich meinen Kindern schuldig. Eine Mutter weiß, was das Richtige für sie ist. Sie wollen doch damit nicht sagen, genau das möchte ich sagen. Es muss getan werden. Die Kinder sollen nicht in einer Welt ohne den Nationalsozialismus leben. Was würde nur aus ihnen werden? Sie würden nach Russland verschleppt werden. Das kann ich unmöglich zulassen. Bitte seien Sie doch vernünftig. Schweigen Sie still. Meine Entscheidung steht. Ich selbst werde Ihnen das Gift geben, wenn es nötig ist. Das Gift? Ich brauche Ihre Hilfe dabei. Nun ist es raus. Kunz' Kinnlade klappt nach unten. Entsetzen weitet seine Augen. Ich kann unmöglich, das müssen Sie verstehen. Es ist meine Entscheidung, Kunz. Ich habe sie mit meinem Mann und dem Führer persönlich abgesprochen. Somit ist es ein direkter Befehl des Führers. Sie wissen doch, was passiert, wenn man Befehle verweigert. Es ist keine Zeit für Späße oder ein nettes Pläuschchen. Er muss verstehen, wie ernst die Lage ist. Helga, Hilde, fängt er wieder an. Hören Sie auf damit! Ich gehe ein paar Schritte auf ihn zu. Meine Schuhe klackern auf dem Betonboden. Wir verlassen den Führer nicht. Sie werden den Kindern Morphium verabreichen, sodass sie betäubt sind. Erst anschließend werde ich ihnen das Zyankali verabreichen. Mein Herzschlag verlangsamt sich. Es hört sich so richtig an, sobald die Worte meinen Mund verlassen haben. Der Propagandaminister? Er hat mir die Entscheidung übertragen. Schließlich bin ich die Mutter. Dann ist es also beschlossene Sache. Bereiten Sie alles vor, damit es so schnell wie möglich geschehen kann. Wir wissen nicht, wie lange uns noch bleibt. Eine Welt, wie wir sie gekannt haben, wird zugrunde gehen. Kunz nickt kurz. Das genügt mir. Ich erwidere seinen Gruß und er verschwindet so leise, wie er gekommen ist. Am selben Abend setzt sich Magda Goebbels an den Schreibtisch und schreibt ihrem Sohn aus erster Ehe, Harald Quandt, einen Abschiedsbrief. Ihre Haare sind streng zurückgekämmt. Sie ist wie immer vornehm gekleidet. Dieser Brief ist die einzige schriftliche Hinterlassenschaft von Magda Goebbels. Harald ist zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre alt und befindet sich in einem Kriegsgefangenenlager. Vielfache Aufforderungen, wenn schon nicht sich selbst, dann wenigstens die Kinder aus dem Bunker zu retten, beantwortet Magda Goebbels ablehnend. Laut Zeugenaussagen soll sie beim Anblick ihrer Kinder immer wieder in Tränen ausgebrochen sein. Ihre Entscheidung ist aber endgültig. Harald möchte sie diese in ihren letzten Zeilen mitteilen. Mein geliebter Sohn, nun sind wir schon 6 Tage hier im Führerbunker. Papa, deine 6 kleinen Geschwister und ich. Um unserem nationalsozialistischen Leben den einzig möglichen ehrenvollen Abschluss zu geben. Ob du diesen Brief erhältst, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es doch eine menschliche Seele, die es mir ermöglicht, letzte Grüße zu senden. Du solltest wissen, dass ich gegen den Willen Papas bei ihm geblieben bin. Dass noch vorigen Sonntag der Führer mir helfen wollte, hier herauszukommen. Du kennst deine Mutter. Wir haben dasselbe Blut. Es gab für mich keine Überlegung. Unsere herrliche Idee geht zugrunde. Und mit ihr alles, was ich Schönes, Bewundernswertes, Edles und Gutes in meinem Leben gekannt habe. Die Welt, die nach dem Führer und dem Nationalsozialismus kommt, ist nicht mehr wert, darin zu leben. Und deshalb habe ich auch die Kinder mit hierher genommen. Sie sind zu schade für das nach uns kommende Leben und ein gnädiger Gott wird mich verstehen, wenn ich selbst ihnen die Erlösung geben werde. Du wirst weiterleben und ich habe die einzige Bitte an dich. Vergiss nie, dass du ein Deutscher bist. Tue nie etwas, was gegen die Ehre ist und sorge dafür, dass durch dein Leben unser Tod nicht umsonst gewesen ist. Die Kinder sind wunderbar. Niemals ein Wort der Klage oder ein Weinen. Die Einschläge erschüttern den Bunker. Die Größeren beschützen die noch Kleineren und ihre Anwesenheit ist schon dadurch ein Segen, dass sie dem Führer ab und an ein Lächeln abgewinnen. Gott gebe, dass mir die Kraft bleibt, um das Letzte und Schwerste zu schaffen. Wir haben nur noch ein Ziel. Treue bis in den Tod dem Führer. Harald, lieber Junge, ich gebe dir noch das mit, was mich das Leben gelehrt hat. Sei treu. Treu dir selbst. Treu den Menschen und treu deinem Land gegenüber. Sei stolz auf uns und versuche uns in freudiger Erinnerung zu behalten. Einmal muss jeder Mensch sterben. Und ist es nicht schöner, ehrenvoll und tapfer kurz zu leben, als unter schmachvoller Bedingungen ein langes Leben zu führen? Der Brief soll raus. Hanna Reitsch nimmt ihn mit. Sie fliegt nochmal raus. Ich umarme dich in innigster, herzlichster, mütterlichster Liebe. Mein geliebter Sohn, lebe für Deutschland. Deine Mutter. Anschließend übergibt Magda Goebbels den Brief wie angekündigt an Hanna Reitsch. Diese ist eine tollkühne Pilotin, die in den letzten Kriegstagen in das eingeschlossene Berlin geflogen ist, um dort die letzten Befehle Hitlers entgegenzunehmen. Der Brief wird den Bunker aber nie mehr verlassen. Erster Mai 1945, abends. Der Führer ist tot. Bei seiner Hochzeit mit Eva durften Josef und ich noch als Trauzeugen beiwohnen. Alles ist nun verloren. Nun ist es an uns, die Treue zu halten und unsere Pflicht zu erfüllen. Josef bleibt ohne ein Wort an mich zu richten stehen. Er sieht mir nach. Diesmal liegt es an mir, der Familie den letzten Dienst zu erweisen. Eine Mutter hat die Stärke einer Löwin, wenn es um ihre Kinder geht. Dr. Kunz, der Zahnarzt, folgt mir mit fahlem Gesicht. Gewinnen Sie sich schon ein Lächeln ab, so bekommt ja selbst der Teufel Angst. Die Kinder dürfen nichts merken. Bei den Kleinen ist das einfacher. Heidi kann man so leicht um den Finger wickeln. Sie ist ja erst 2 Jahre alt. Hedda, sie hat in wenigen Tagen Geburtstag. Nein, ich darf mich jetzt nicht von solchen Sentimentalitäten beeinflussen lassen. Ich muss mich auf die Großen konzentrieren. Auf meine Helga. Mit ihren 12 Jahren und dem wachen Blick ist sie misstrauischer als die anderen. Wie traurig war sie nach dem Tod des Führers. Onkel Adolf. Unzählige Male ist sie auf seinem Schoß gesessen, hat förmlich dort oben gethront. Wie hat es ihr doch das Herz zerrissen. Sie war doch immer sein besonderer Liebling. Hilde und Helmut blicken neugierig von ihren Betten heraus, als ich den Schlafsaal betrete. »Mama«, quiekt meine kleine Heidi vergnügt. »Na, schau einer an! Du bist ja noch gar nicht müde!« Ich streichle ihr liebevoll über das weiche Haar. Es fühlt sich an wie Seide. Sie alle tragen ihre weißen Nachthemden. Die Haare habe ich selbst noch gekämmt. »Dr. Kunz muss ich euch ja gar nicht mehr vorstellen, nicht wahr?« »Der Zahnarzt«, ruft Hedda aus. »Oh ja, ganz richtig.« »Warum brauchen wir heute noch einen Zahnarzt?« »Helga.« Sie richtet sich im Bett auf und beäugt Kunz misstrauisch. »Die Einschläge. Sie sind doch so laut, da wollte ich euch einen Zaubertrank geben, damit ihr felsenfest schlafen könnt.« Kunz ist die Anspannung deutlich anzusehen. Sie zittert wie Elektrizität durch den Raum. »Ich brauche das nicht«, sagt Helga, und ihre jüngere Schwester Hilde stimmt ihr zu. »Wer möchte denn als erstes probieren?«, lacht der Zahnarzt. »Ich!« Holde ist ganz aufgeregt und reckt ihren kleinen Arm nach oben. »Möchtest du denn gar kein Vorbild sein, Helga?« Ich sehe meine Tochter fest an. Sie muss die Erste sein. Sonst könnte der Anblick der schlafenden Geschwister sie verschrecken. »Nein, ich möchte nicht. Ich bin den Donner doch bereits gewohnt.« »Helga, auch ich bekomme gleich anschließend die Medizin von Dr. Kunz. Streck bitte deinen Arm aus.« Sie zögert einen Wimpernschlag, streckt aber dann bereitwillig und gehorsam ihren rechten Arm herunter. Kunz setzt die Nadel an und drückt die Flüssigkeit in ihre Vene. Helgas Augenlider werden schwerer. Dann erschlafft sie. Sanft lege ich sie zurück ins Bett. »Ach, wie schön sie schlafen kann«, rufe ich aus. Kunz ist bleich geworden. Jetzt Hilde, dann Helmut. Holde, Hedda und schließlich Heidi. Kunz sieht aus, als müsste er sich gleich übergeben. »Ich muss raus«, stöhnt er und stürmt ohne einen weiteren Blick auf die Kinder nach draußen. »Gut, dass ich darauf vorbereitet bin.« »Ludwig«, rufe ich ihm beim Namen. Ludwig Stumpfegger, der Leibarzt des Führers, hat mir sein Ehrenwort gegeben, mich bei dieser so schweren Aufgabe zu unterstützen. Er kommt herein, sein Gesicht besser unter Kontrolle als sein Vorgänger. »Es muss getan werden.« Stumpfegger nickt und drückt Helga den Kiefer auseinander. Mit Daumen und Zeigefinger lege ich die Blausäurekapsel zwischen ihre Zähne. Dann presse ich Ober- und Unterkiefer zusammen, bis ich das laute Knacken höre. Speichel sammelt sich, schäumt und quillt aus ihrem Mund. Ich kann beobachten, wie sich die Haut im Gesicht blau färbt. Die Brust hebt und senkt sich nicht mehr. Helga ist tot. Ich hole tief Luft und beuge mich über das nächste meiner Kinder. Wieder und wieder, bis sie allesamt fort sind. Ludwig vergewissert sich dessen, dann nickt er mir zu. Meine Beine sind einerseits schwer wie Blei, als ich den Schlafsaal verlasse. Andererseits laufe ich so beflügelt wie auf einer Wolke. Ich schwebe förmlich an Kunz vorbei, der draußen wartet. »Alles vorbei«, sage ich tonlos. Von meinem Mann keine Spur. Ich muss mich setzen, muss mich ablenken. Also setze ich mich an einen Tisch, greife nach dem Stapel Karten, der dort liegt, und beginne eine Runde solitär. Alles ist besser, als an die blau angelaufenen Gesichter meiner Kinder zu denken. In wenigen Stunden werden Josef und ich ihnen folgen. 2. Mai werden die verbrannten Leichen des Ehepaars Goebbels von der Roten Armee gefunden. Die Leichen ihrer Kinder waren bereits zuvor in einer Kammer des Führerbunkers aufgefunden worden. Für Beweiszwecke wurden sie neben die verbrannten Leichen der Eheleute Goebbels gelegt, um für die sowjetische Wochenschau gefilmt werden zu können. Ein ultimativer Treuebeweis gegenüber dem Führer. Ein Familiensuizid. Ein letztes, großes Propagandastück. Zeitsprung in das Jahr 1901. Magda Goebbels wird am 11. November 1901 in Berlin geboren. Ihr Vater ist der Bauunternehmer und promovierte Diplom-Ingenieur Oskar Ritschl, der das katholische Dienstmädchen Auguste Behren schwängert. Kurz nach Magdas Geburt heiraten die beiden. Die Mutter lässt sich jedoch bereits 1905 wieder scheiden und heiratet 3 Jahre später den in Brüssel tätigen wohlhabenden Kaufmann Richard Friedländer. Einen Juden. Einen Juden, der Magda adoptiert und dessen Namen sie später annimmt. Magda bleibt Einzelkind und wächst verwöhnt in gutbürgerlicher Atmosphäre auf. In Belgien besucht Magda Friedländer die katholische Klosterschule bei Brüssel. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs ziehen Mutter und Tochter nach Berlin. Der Stiefvater folgt später. Dank der Unterstützung durch Ritschl kann Magda weiterhin ein Mädcheninternat besuchen. Während ihrer Schulzeit verliebt sie sich in den Bruder einer Mitschülerin, in Viktor Alosrov. In der Familie wird sie mit dem jüdischen Glauben vertraut. Magda trägt sogar den Davidstern an einer Kette um den Hals und erwägt sogar kurzzeitig zusammen mit Viktor ins damalige Palästina auszuwandern. Die Beziehung endet jedoch mit der Auswanderung Viktors, die Magda nun nicht mehr folgen will. Zeitsprung in die goldenen 20er. Auf einer Bahnfahrt nach Goslar im Februar 1920 lernt Magda im überfüllten Zug den in einem reservierten Abteil erster Klasse sitzenden Industriellen Günther Quandt kennen. Quandt, doppelt so alt wie Magda, gerade verwitwet und Vater 2 Söhne, ist fasziniert von Magdas Schönheit und ihren angenehmen Umgangsformen. Sie von seinen maßgeschneiderten Anzügen und den opulenten Blumensträußen, die er Mädchenpensionat vorbeibringt, wenn er auf der Durchreise ist. Zum Entsetzen seiner Familie macht Quandt der schönen Magda nur kurze Zeit später einen Heiratsantrag. Nach einigem Hin und Her nimmt sie ihn an. Magda wittert, dass sie mit der Heirat mit Quandt direkt in die Oberschicht aufsteigen kann. Am 4. Januar 1921 findet die Hochzeit in Bad Godesberg statt. Magda ist 19 Jahre alt, Günther Quandt inzwischen schon 39. Vor der Hochzeit hat Magda den Nachnamen ihres leiblichen Vaters, also Ritschl, annehmen müssen, da Günther Quandt sich weigerte, Magda mit ihrem seiner Meinung nach jüdisch klingenden Namen Friedländer in seine protestantische Familie aufzunehmen. Magda wechselt für ihn sogar zum protestantischen Glauben. Doch das glamouröse Leben, das sich Magda an der Seite eines reichen Ehemanns vermutlich erträumt hat, findet so nicht statt. Quandt packt seine blutjunge Ehefrau auf seiner weit abgelegenen Villa am Griebnitzsee, wo sie den Haushalt führen und Quandts Söhne aus erster Ehe betreuen soll. Die sind fast im gleichen Alter wie ihre neue Stiefmutter. Ihr frisch gebackener Ehemann widmet sich derweil mit preußisch pedanter Disziplin der Mehrung seines damals beträchtlichen Vermögens. Er verlässt pünktlich um 7.30 Uhr das Haus und kommt abends um 19.30 Uhr zurück, um dann nach dem Abendessen bei der Lektüre der Berliner Börsenzeitung einzunicken. Im November 1921 bringt Magda den gemeinsamen Sohn Harald zur Welt und hält vermutlich auch seinetwegen noch ein paar Jahre im goldenen Quantschen Käfig am Griebnitzsee aus. Aber nach 8 Jahren Eheleben reicht es ihr. Sie legt sich einen Liebhaber namens Ernst zu, angeblich ein Student aus gutem Hause. Zum Leidwegen ihres gehörenden Gattens versteckt Magda ihre Affäre nicht, sondern besucht mit Ernst in aller Öffentlichkeit Theateraufführungen und Bälle. Einmal übernachtet sie sogar mit ihm in einem Hotel, was dem empörten Quandt schnell zugetragen wird. Wer auch immer dieser Ernst gewesen sein mag, vielleicht ihr Jugendfreund Viktor, Quandts Geduld mit seiner jungen Frau ist begrenzt. Entnervt von den Eskapaden reicht er die Scheidung ein, verbietet Magda das Betreten seiner Villa und den Umgang mit ihrem gemeinsamen Sohn. Aber Magda hat natürlich vorgesorgt. Sie erpresst ihren scheidungswilligen Gatten mit Briefen, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen dürfen, was Quandt schließlich zum Einlenken zwingt. Er billigte ihr eine großzügige, luxuriöse 7-Zimmer-Wohnung in Berlin am Reichskanzlerplatz 2 zu. Außerdem darf Harald bis zu seinem 14. Lebensjahr bei ihr bleiben. So sitzt Magda nach der Scheidung im Sommer 1929 mit Kind, Köchin und Dienstmädchen, dem Geliebten und allen Annehmlichkeiten, von denen die meisten Deutschen in dieser Zeit nur träumen können, in ihrer prachtvollen 7-Zimmer-Luxuswohnung im Zentrum Berlins. Und langweilt sich. Magda leidet an jener Form des Müßiggangs. Laut Aussagen, Freunden gegenüber führt sie ein fades Leben, weil sie keine Aufgabe hat, keine Leidenschaft und es gibt keine offene Wünsche mehr, für die sich das Aufstehen für sie am Morgen lohnen würde. Auch Langeweile kann bekanntlich müde und todunglücklich machen, wenn die einzige Zerstreuung im Leben aus Mode, Liebe und gesellschaftlichem Amüsement besteht. Auf Anraten ihres guten Bekannten, Prinz Auwi, das ist August Wilhelm, ein Sohn des abgedankten Kaisers Wilhelm II., wendet sich Magda der Politik zu. Eigentlich interessiert sie sich nicht dafür, aber in ihrer Verzweiflung ist ihr jedes Mittel gegen die Langeweile recht. Sie sucht einen Sinn fürs Leben und findet diesen in der Hauptstadt und in der Politik. Zeitsprung, Berlin 1929. Magda ist bildschön, noch keine 30 Jahre alt, intelligent und sehr wohlhabend, denn sie wurde gerade sehr lukrativ von ihrem Ehemann, dem Multimillionär Günter Quandt, geschieden. In der Stadt herrscht zu diesem Zeitpunkt reges Chaos. Wirtschaftskrise, politische Radikalisierung, Spaltung der Gesellschaft, Nazis kämpfen gegen Kommunisten. Magda empfindet eine große Faszination. Sie ist schnell beeindruckt und möchte die große politische Manege kennenlernen. Als Magda Quandt an einem Sommerabend des Jahres 1930 im Berliner Sportpalast der Rede des Berliner Gauleiters Josef Goebbels lauscht, ist sie eigentlich eine gemachte Frau.
Schon Sie alle öffentlichen Mittel für sich in Anspruch nahmen, haben Sie nichts anderes zu Wege gebracht, als dass Sie jetzt über Parlamentskadaver verfügen. Die nationalsozialistische Bewegung wird Ihnen nun zeigen, wie Sie es eigentlich hätten machen sollen.
Magda ist sofort fasziniert. Sie hat nur ein Ziel. Sie muss Josef Goebbels kennenlernen. Zu der Zeit hat der Doktor, also Dr. Paul Josef Goebbels, der Gauleiter von Berlin, vor allem von seinem Führer die Herkulesaufgabe bekommen, die rote Hauptstadt für die Nationalsozialisten so aufzumischen, dass sie braun wird. Eine Bewährungsprobe, die Goebbels sehr ernst nimmt. Denn sein Ziel ist es, im kommenden nationalsozialistischen Deutschland, an das er ganz fest glaubt, einer der wichtigsten Männer neben seinem Hitler zu werden. Und so wütet er sprachgewaltig auf unzähligen Wahlkampfveranstaltungen. So oft es geht, lässt er seine SA von alleine, die sich für ihn und die Sache in möglichst vielen blutigen Straßen und Saalschlachten mit Kommunisten und sonstigen Feinden prügelt. Der gelangweiligten Magda Quandt scheint die Rede des Berliner Gauleiters Josef Goebbels so gut gefallen zu haben, denn wenige Tage später wird sie bereits Mitglied der NSDAP. Sie meldet sich als freiwillige Helferin bei der Ortsgruppe ihres Stadtteils. Dort überträgt man ihr, erstaunt und geehrt, dass sich so eine so feine Dame ihnen anschließen will, sofort die Führung der örtlichen NS-Frauenschaft. Das ist aber keine gute Idee, denn die Frauen, die sie führen soll, das heißt einfache Arbeiterinnen und Verkäuferinnen, begegnen der schönen, immer elegant und sehr teuer gekleideten Magda mit Neid und Misstrauen. So gibt sie ihr Ehrenamt deshalb schnell wieder auf und wird schließlich ans NSDAP-Hauptquartier in der Hedemannstraße verwiesen, wo sie im Zeitungsarchiv mithelfen soll. Eines Abends, Magda ist gerade auf dem Nachhauseweg, trifft sie dort auf der Treppe einen kleinen, schmalen Mann, der beim Gehen einen Fuß nach sich zieht und in seinem schäbigen Trenchcoat ziemlich zerknautscht aussieht. Es ist der Doktor, der auf den ersten Blick für die schöne Frau Quandt entflammt. Goebbels lässt bei attraktiven Frauen grundsätzlich nie etwas anbrennen, weshalb er sie nach einem kurzen Gespräch sofort für den nächsten Tag in sein Büro bestellt. Er macht Magda den Vorschlag, ab sofort als, heute würde man sagen, Privatsekretärin zu arbeiten. So ein Zitat von Magdas Mutter. Die erste Begegnung scheint wie ein Feuerwerk gewesen zu sein. Beide blickten sich nur einen Moment in die Augen. Und so lachhaft es klingen mag, in diesem Sekundenbruchteil zündete der Funke. Goebbels blieb verblüfft stehen. Donnerwetter, Schimmelmann, sagte er. Wer war denn das? Tolle Frau. Dann stieg er hinaus in sein Arbeitszimmer. Auch Goebbels berichtet in seinem Tagebuch im November 1930 von der schönen Frau Quandt. Zitat aus Goebbels Tagebuch vom Februar 1931. Hier schwärmt er wie ein Jugendlicher von der fabelhaften Frau und schreibt: Ich wünschte schon, dass sie mich liebte. Magda soll, so ist zumindest Goebbels Plan, Artikel und Berichte, die ihn, aber auch die restliche NSDAP-Führungsspitze betreffen, aus in- und ausländische Zeitungen sammeln und archivieren. Magda willigt sofort ein. Das Privatarchiv, das Magda jetzt zusammenstellt, ist eine raffinierte Idee, denn es liefert Goebbels im parteiinternen Gerangel um Hitlers Gunst immer genügend Munition gegen Rivalen und Widersacher. So schreibt Peter Longerich in der Goebbels-Biografie. Hitler, der Goebbels psychische Abhängigkeit von ihm schnell erkannt hatte, nutzte sie in den 2 Jahrzehnten ihrer Beziehung konsequent aus. Er wusste, dass er Goebbels durch Lob zu äußersten Leistungen beflügeln, durch kleine Distanzierungen aber in tiefe Verzweiflung stürzen konnte. Genauso viel wie von sich selbst erwartet Goebbels viel von seiner neuen Privatsekretärin. Er lässt sie unzählige Überstunden machen und behandelt sie mit ausgesuchter Kühle und Zurückhaltung. Wohlwissend, dass er damit bei einer verwöhnten Frau wie Magda mehr Eindruck schinden kann, als er durch Komplimente und offensichtliches werben könnte. Seine Taktik geht auf. Magda entwickelt für ihn eine Art Mutter- und Fürsorgekomplex. So sagt sie: Der arme Mann ist so schlecht gekleidet, weil sich keine Frau um ihn kümmert, wie das bei seinem aufreibenden Leben eigentlich gebraucht hätte. Das hat sie zu ihrer Ex-Schwägerin und besten Freundin Ello, das ist Eleonore Quandt, gesagt. Sie betont aber auch, dass sie sich nie in Goebbels verlieben könnte. Vielleicht war Magda letztendlich gar nicht verliebt. Erobern konnte Goebbels sie aber trotzdem. Im Februar 1931 meldet Goebbels Vollzug. Zitat: Abends kommt Magda Quandt und bleibt sehr lange und blüht auf in einer berückenden blonden Süßigkeit. Wie bist du, meine Königin? Eine schöne, schöne Frau, die ich wohl sehr lieben werde. Heute gehe ich fast im Traum, zu vollgesättigtem Glück. Es ist doch herrlich, eine schöne Frau zu lieben und von ihr geliebt zu werden. Da der Doktor nicht nur ein fanatischer Tagebuchschreiber war, sondern auch sein ganzes Liebesleben akribisch notiert und auch durchnummeriert hat, weiß man heute sehr genau über den weiteren Gang der Romanze zwischen dem Gauleiter und der schönen Magda Quandt Bescheid. Nach einem kurzen Liebesrausch wird es kompliziert, denn Magda hat ihre Affäre mit Ernst noch nicht beendet. Außerdem quält sie den eifersüchtigen neuen Liebhaber, absichtlich oder unabsichtlich, mit Erzählungen aus ihrem früheren Leben. Sie hat zu viel geliebt, jammert Goebbels in sein Tagebuch. Und nun liege ich bis in den frühen Morgen und werde von der Peitsche der Eifersucht geschlagen. Krach mit Magda, lautet ab sofort ein häufig wiederkehrender Eintrag. An anderer Stelle schwadroniert er darüber, dass er sie formen müsse, um letztendlich mit ihr glücklich werden zu können. Viele Biografen und Historiker gehen davon aus, dass aus Goebbels und Magda niemals ein Ehepaar geworden wäre, wenn nicht Hitler ins Spiel gekommen wäre. Denn als der Führer im Herbst 1931 Goebbels neue Freundin kennenlernt, scheint auch bei ihm der Blitz einzuschlagen. Und auch umgekehrt. Nach dem ersten Treffen spricht der Führer gegenüber seinen Adjutanten über seine großen Gefühle für Magda. Von fürsorglicher Freundschaft ist die Rede, die er zwar einmal zu seiner Nichte Gili Raubal, aber nie bei anderen Frauen empfunden habe. Magda und Hitler? Der notorisch eifersüchtige und misstrauische Goebbels tobt. In seinem Tagebuch beklagt er sich, dass Magda in ihrem Verhalten gegenüber Hitler nicht ganz Dame sei. Der Führer äußert sich derweil darüber, dass, Zitat, diese Frau in meinem Leben eine große Rolle spielen und ihn als weiblicher Gegenpol in seiner Arbeit unterstützen könne. Er sagt, schade, dass sie nicht verheiratet ist. Weil Hitler aus taktischen Gründen unverheiratet bleiben will, um somit seine weiblichen Anhänger nicht zu verschrecken, soll Magda, sobald sie verheiratet ist, an seiner Seite Repräsentationsaufgaben bei Staatsbesuchen und Empfängen übernehmen und somit die Gastgeberin spielen. Goebbels Dauerkonkurrent Göring warnt indessen vor Goebbels Pompadour und der französische Botschafter in Deutschland, André-François Bosset, vor Magdas kalten Augen. Zitat aus dem Tagebuch der Journalistin Bella Fromm, zitiert nach Rüdiger Barth. Heute Abend auf dem Ball war Magda wirklich schön. Keine Juwelen, außer einer echten Perlenkette um den Hals. Ihr goldenes Haar ist nicht gefärbt, es ist echt. Ihre großen, schillernden Augen, die die Farbe von Stahlgrau bis Dunkelblau ändern können, strahlen eisige Entschlossenheit und ungewöhnlichen Ehrgeiz aus. Wie gefällt sie Ihnen? Fragte François Brosset. Und ohne meine Antwort abzuwarten, fügte er hinzu: Ich habe noch nie so eiskalte Augen bei einer Frau gesehen. Magda bekommt ihre erste wichtige Aufgabe. Sie soll nach Braunschweig reisen, um dort die Bewerbung Hitlers zum Regierungsrat fördern. Wie ihr wahrscheinlich wisst, war Hitler österreichischer Staatsbürger. Um aber in Deutschland Fuß zu fassen, braucht er die deutsche Staatsbürgerschaft. Dafür braucht er eine Beamtenstelle. Die soll er in Braunschweig erlangen. Magda gelingt dies. Großer Erfolg, Jubel. Sie erhält Respekt. Durch die Beziehung mit Goebbels gelangt sie jetzt in das Zentrum der Macht. Obwohl sich die oben erwähnten Spannungen zwischen Magda und Josef Goebbels nie nachhaltig auflösen, findet am 19. Dezember 1931 ihre Hochzeit auf Gut Severin bei Parchin in Mecklenburg statt. Dieses Anwesen gehörte ihrem Ex-Mann Quandt, der von der Hochzeit auf dem Gut jedoch überhaupt nichts weiß. Goebbels wird wegen der Hochzeit mit einer geschiedenen Protestantin von der katholischen Kirche exkommuniziert. Der 10-jährige Sohn Harald wohnt der Zeremonie bei. Er trägt HJ-Uniform. Adolf Hitler selbst ist Trauzeuge. Schon vor der Hochzeit hat Hitler eine freundschaftliche Beziehung zu Magda aufgebaut, von der er sehr angetan ist. Es war auch Hitler, dessen Urteil über eine mögliche Hochzeit für beide zukünftigen Eheleute maßgeblich war. Goebbels stellt dar, dass Hitler dem Glück seines alten Kameraden nicht im Wege stehen wollte, obwohl er selbst kurz Interesse an einer Beziehung mit Magda gezeigt haben soll. Hitler hat aber seine eigenen Ambitionen zurückgestellt und schließlich als geradezu väterlicher Freund dem verliebten Paar seinen Segen gegeben. Aufgrund der Schilderungen von Hitlers Berater Otto Wagener und anderer Hinweise gehen Historiker wie der Goebbels-Biograf Peter Longerich hingegen davon aus, dass Hitler die Hochzeit keineswegs nur geduldet hat, sondern sie ganz bewusst arrangierte, da er sich von der Ehe der beiden so öffentlichkeitstauglich und treuen Nationalsozialisten propagandistischen Nutzen versprach und sich gleichzeitig ausrechnen konnte, über seinen engen Kontakt mit dem ihm völlig ergebenen Goebbels auch mit Magda weiter in Kontakt bleiben zu können. Beides trifft genauso ein. Hitler wird ein enger Freund der Familie, der das Ehepaar und dessen Kinder häufig in Berlin besucht. Auch wird Familie Goebbels häufig auf den Obersalzberg in Hitlers Privatresidenz eingeladen. Immer wieder verbringen Hitler und Magda gemeinsame Zeit auch ohne Josef Goebbels, mitunter tagelang. Ob das Verhältnis der beiden phasenweise auch intimer Natur ist, ist nach wie vor unbekannt. Longerich bezeichnet die Konstellation als reine Dreiecksbeziehung. Von der NS-Propaganda zur Übermutter stilisiert, ist Magda Goebbels ein Vorbild für die deutsche Frau während der Zeit des Nationalsozialismus. Da Hitler bis kurz vor seinem Selbstmord im April 1945 unverheiratet bleibt, übernimmt Magda Goebbels die propagandistisch bedeutsame Position einer First Lady. Sie repräsentiert das Dritte Reich bei Empfängen, bei Bällen und Staatsbesuchen. Als Rednerin tritt sie nur einmal öffentlich in Erscheinung. Das ist der 14. Mai 1933. Es ist Muttertag. Hier hält sie im Radio einen Vortrag zum Thema »Die deutsche Mutter«.
Des deutschen Volkes zerfiele, Moral, Ehre, Vaterland, Liebe. Kein Wunder, dass, als ein Mann im Volk erstand, Träger einer neuen Zeit, die Frau instinktmäßig sich zu ihm stellte und dass sie seine begeisterte und fanatische Kämpferin wurde.
Sich in den Dienst des Mannes zu stellen. Tatsächlich strebt Magda zu dieser Zeit aber an, das Modeamt zu leiten. Ihr Mann ist jedoch strikt dagegen, worüber es am 20. Juli 1933 zum großen Streit kommt. Ihre Kinder stellt Magda Goebbels in den Dienst der NS-Propaganda. 1938 lässt sie sogar das Leben ihrer Kinder verfilmen. Sie werden als rein arische Kinder dargestellt. Im Gegensatz dazu sieht man Bilder behinderter und damit im Sinne der NS-Ideologie wertloser Kinder.
Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ist die Wiederherstellung eines Naturgesetzes. Wir aber wissen, dass die Nation sich nur wieder aufrichten kann an ihrer eigenen rassischen Kraft.
Im Jahr 1942 erreicht die Familienpropaganda einen Höhepunkt, als die Goebbels-Kinder rund 30 Mal in der Wochenschau zu sehen sind. Die Familie Goebbels ist damit die Vorzeigefamilie des Dritten Reichs. Doch anders als dargestellt, kümmert sich Magda Goebbels selbst wenig um ihre Kinder. Diese Aufgabe übernehmen meist Kindermädchen und Erzieherinnen, während die Mutter oft wochenlang nicht zu Hause ist.
der Kuchen. Guck mal, Heides Kuchen. Das ist für Papa. Schon. Und das ist für Mama. Und das ist für Heide.
Die Kinder werden gefilmt, während sie reiten, schwimmen, toben, Sandkuchen backen und die wichtigsten Offiziere des Deutschen Reichs empfangen. So unter anderem auch General Rommel, der sehr häufig die Familie besucht und sich als kinderliebender Familienvater präsentiert. Spätestens im Laufe des Jahres 1935 erfährt Magda aber von diversen flüchtigen Affären ihres Mannes, vor allem mit jungen Künstlerinnen aus dem Funk- und Filmbereich. Anfangs versucht sie dies zu tolerieren. Er drängt ihren Kummer mit exzessivem Alkoholkonsum. Erst als ihr Mann im Sommer 1938 erklärt, dass er die tschechische Schauspielerin Lida Barrowa liebt und seine Frau zu einer Führung einer Ehe zu dritt auffordert, beschwert sich Magda bei Hitler persönlich über das Verhalten ihres Mannes. Lida Barrowa ist zu diesem Zeitpunkt eine gefeierte Sängerin, die Goebbels immer wieder zu sich nach Hause einlädt. Hitler bestellt die beiden Eheleute zu sich auf den Berghof. Während Josef Goebbels zu Beginn der Gespräche, an denen auch Hermann und Emmy Göring teilnehmen, fest entschlossen ist, an seiner Beziehung zu Barrowa festzuhalten, entscheidet Hitler, dass Goebbels sich von Barrowa in einem von Göring beaufsichtigten Telefonat trennen muss. Die Ehe wird auf Hitlers Anweisung hin auf Probe fortgeführt, wobei er die Entscheidung alleine Magda Goebbels überlässt, ob die Ehe dauerhaft fortgesetzt wird oder nicht. Goebbels fügt sich. Bemerkenswert ist, dass Magda Goebbels zu dieser Zeit ihren Mann selbst mit dessen 2 Jahre jüngeren Staatssekretär Karl Hanke betrogen hat, der sich im weiteren Verlauf bei Beginn des Krieges als Soldat meldete oder auch melden musste, da die Fortsetzung seiner Tätigkeit als Staatssekretär im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda aufgrund der privaten Verwicklungen als nicht mehr tragbar angesehen wurde. Offenbar hat Hitler auch auf Magda erheblichen Druck ausgeübt, die Ehe trotz aller Widrigkeiten fortzusetzen. Als die NS-Führung den Zweiten Weltkrieg beginnt, stellt sich Magda Goebbels mit ihren Kindern erneut in den Dienst der Propaganda. Sie macht eine Ausbildung zur Rotkreuz-Schwester und pflegt propagandawirksam 2-mal in der Woche Verwundete. Während die Ehe dem äußeren Schein nach wieder harmonisch verläuft, zieht sich Goebbels zunehmend von seiner Familie zurück. Das Verhältnis zu Magda besteht nur noch aus gelegentlichen Besuchen. Wegen der Luftangriffe auf Berlin zieht Magda mit den Kindern im August 1943 von Schwanenwerder in ein Landhaus am Bogensee bei Lanke, was wiederum ihrem Mann, der nach wie vor verschiedene Verhältnisse, unter anderem mit ihm von ihm abhängigen Schauspielerin hat, das Ausleben seiner Neigungen in seinen Berliner Häusern erleichtert. Die Kinder gingen Wandlitz zur Schule. Mit der zunehmenden aussichtslos währenden Kriegslage erkrankt Magda Goebbels des Öfteren und wird Anfang 1944 sogar für mehrere Tage in ein Sanatorium eingeliefert. Als Magda Goebbels am 20. Juli 1944 vom Attentat auf Hitler erfährt, soll sie einen Nervenzusammenbruch erlitten haben. Am Telefon schwört sie ihrem Führer ewige Treue und erklärt sich bereit, für ihn zu sterben, wenn in Berlin die Russen stehen. Dafür sei sie nun zum Äußersten entschlossen. Magda Goebbels hält Wort und zieht am Nachmittag des 22. April 1945 mit ihren Kindern in den Führerbunker. Die Fahrt dorthin inszeniert sie. Die Kinder fahren mit einer Pferdekutsche. Sie erzählt von einem großen Abenteuer. Sohn Helmut darf sich sogar als Indianer verkleiden. Am 1. Mai 1945 werden die 6 Kinder des Ehepaars Goebbels mit Gift ermordet. Wie und von wem die Kinder getötet wurden, konnte nicht abschließend geklärt werden. Laut Rochus Misch habe Magda Goebbels ihren Kindern Kakao verabreicht, indem sie vorher ein Schlafmittel aufgelöst hatte. Danach habe sie ihren Kindern die Haare gekämmt und sie anschließend in weiße Nachthemden gesteckt. Während sie dies tat, habe sie ihren Kindern noch Hoffnungen gemacht, dass sie in ein paar Tagen wieder daheim in Schwanenwerder seien. Dann sei sie zusammen mit den Kindern und einem der Ärzte, Ludwig Stumpfegger, ins Kinderzimmer gegangen. Der SS-Zahnarzt Helmut Kunz erklärt im Verhör durch die Sowjets am 7. Mai 1945, dass Magda Goebbels die Kinder selbst vergiftet habe und er lediglich Tatzeuge gewesen sei. Magda Goebbels habe ihn Ende April aufgefordert, bei der Tötung ihrer 6-, 4- bis 12-jährigen Kinder Helga, Hilde, Holde, Hedda, Heide und Helmut zu helfen. Er habe das abgelehnt, sei jedoch von Magda Goebbels so unter Druck gesetzt worden, dass er sich schließlich bereit erklärt habe, die Kinder mit Morphiumspritzen zu sedieren, damit ihre Mutter ihnen dann Zyankali-Kapseln verabreichen konnte. Am Abend des 1. Mai 1945, dem Tag nach Hitlers Suizid, habe er den Kindern dann das Morphium injiziert. Magda Goebbels sei jedoch nicht fähig gewesen, ihre Kinder selbst zu töten. Kunz habe daraufhin den zweiten Leibarzt Hitlers, Ludwig Stumpfegger, herbeiholen müssen, der mit Magda Goebbels das Kinderzimmer betreten habe. Beim Verlassen des Kinderzimmers hat Magda Goebbels gesagt, es sei alles vorbei. Am 19. Mai 1945 korrigiert Helmut Kunz seine Aussage dahingehend, dass Stumpfegger an der Tötung der Kinder mitgewirkt habe. Stumpfegger selbst nahm sich am 2. Mai 1945 mit einer Blausäure-Giftkapsel gemeinsam mit Martin Bormann das Leben und konnte demnach nicht mehr verhört werden. Kunz wiederholt diese zweite Version bei seinem späteren Prozess in der Bundesrepublik. Er bestritt nicht, den Kindern vorbereitenden Morphium injiziert zu haben. Zeugen sagen aus, dass Magda Goebbels nach der Ermordung ihrer Kinder schweigend Karten gespielt habe. Anschließend, gegen 21 Uhr, töteten sich Josef und Magda Goebbels selbst mit Blausäure. Ob sich Josef Goebbels selbst erschoss, ist unklar. Laut Misch hat sich Josef Goebbels nicht gemeinsam mit Magda umgebracht, sondern erst am nächsten Morgen nach ihrem Suizid. Ihre Leichen wurden noch in derselben Nacht von Angehörigen der Bunkerbesetzung verbrannt. Am nächsten Tag gegen 17 Uhr entdecken sowjetische Soldaten die Leichen der Eheleute Goebbels, nur wenige Meter vom Notausgang der Reichskanzlei entfernt. Die Leichen der Kinder waren bereits zuvor in einer Kammer des Führerbunkers aufgefunden worden. Für Beweiszwecke werden sie neben die verbrannten Leichen der Goebbels gelegt und somit für die sowjetische Wochenschau gefilmt. Magda Goebbels bekam bis 1940 6 Kinder aus der Ehe mit Josef Goebbels, deren Vornamen, Hitler zu ehren, alle mit H beginnen. Hinzu kommt ihr Sohn Harald aus erster Ehe. Harald wurde am 1. November 1921 geboren und starb am 22. September 1967 bei einem Flugzeugabsturz. Magda Goebbels war letztendlich ein großes Puzzleteil des Propagandaapparats der Nazis. Ihr großes Ziel ist es, in die hohen Kreise der Gesellschaft aufzusteigen. Das gelingt ihr einmal mit der Heirat des Großindustriellen Günter Quandt, der sogar 20 Jahre älter als sie selbst ist. Der Name Quandt ist euch sicherlich ein Begriff. Quandt ist der Name einer deutschen Industriellenfamilie. Die als öffentlichkeitsscheu geltenden Quandts nahmen 2014 mit 31 Milliarden Euro den Spitzenplatz der reichsten Deutschen ein. Die Grundlagen des heutigen Vermögens wurden noch vor dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere während der Zeit des Dritten Reichs geschaffen. Nach dem Zweiten Weltkrieg trug das Engagement von Herbert Quandt bei der Sanierung des Automobilherstellers BMW Anfang der 60er Jahre zur Vermögensvermehrung bei. Ein wesentlicher Teil des Quandt-Vermögens besteht heute in der Beteiligung an BMW. Zum gegenwärtigen Reichtum der Familie hat außerdem der Erfolg der Pharmafirma Alterna beigetragen. Die ursprünglich aus Holland stammenden Vorfahren der Quandts hatten sich um 1700 im brandenburgischen Pritzwall angesiedelt. Im Verlauf der industriellen Revolution entstanden in der Mark Brandenburg zahlreiche Webereien. Emil Quandt übernahm 1883 die Tuchmanufaktur seines vormaligen Arbeitgebers und produzierte unter anderem Uniformen für die Armee. Günter Quandt, also Magdas Ex-Mann, baute bereits im Ersten Weltkrieg und in der Weimarer Zeit die Firmenbeteiligungen weiter aus und schuf eines der größten Firmenvermögen der damaligen Zeit. In der Zeit des Nationalsozialismus vermehrte und vergrößerte Günter Quandt den Familienbesitz teils auf Kosten von KZ-Häftlingen und unrechtmäßig enteigneter, meist jüdischer Konkurrenten und wurde zu einem großen Produzenten von Rüstungs- und Industriegütern im Dritten Reich. Die Quandts profitierten im Zweiten Weltkrieg von Zwangsarbeitereinsatz in ihren Fabriken. Günter Quandt war Mitglied der NSDAP und unterstützte selbst die Partei bei ihrem Wahlkampf mit etwa 3 Millionen Reichsmark. Seine Frau Magda war auch damals schon eine glühende Nationalsozialistin. Nach der Scheidung will sie aber noch höher hinaus. So sieht sie ihre Chance gekommen und heiratet auf Hitlers Anraten Josef Goebbels und repräsentiert das Reich als erste Dame, als First Lady, da Hitler selbst unverheiratet bleibt. Eva Braun zeigte nie der Öffentlichkeit. Magda nimmt also die Rolle der Vorzeigemutter und nationalsozialistischen Ehefrau an So zeigt sie sich und ihre Kinderschar in der Wochenschau. Sie inszeniert ihren Nachwuchs im Dienste des Reichs. Letztendlich bleibt sie aber die ganze Zeit über eine fanatische Anhängerin Hitlers. Ihre Liebe und Treue gehen so weit, dass sie am Ende bereit ist, den letzten Akt ihres Propagandastücks zu vollenden. Der Mord an ihren Kindern und an ihr selbst. So geht sie zusammen mit dem Führer und dem Nationalsozialismus unter. Ich hoffe, diese Folge unter der Rubrik History Wissen war informativ für dich. Nächste Woche schon wartet wieder ein Interview mit einem Zeitzeugen auf euch. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt und wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.